Unsere tägliche Botschaft, der furchterregende Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr auch so den Eindruck, dass wir in der ganzen Welt im Umbruch sind? In tiefgreifende Umbrüche. Und ich glaube, es gibt zwei Werte, zwei Prinzipien in dieser Welt, die wir nie gleichzeitig haben. Freiheit und Sicherheit. Wir können sie beide verlieren, aber nie gleichzeitig haben. Entweder Freiheit oder Sicherheit. Wie entscheiden wir uns? Wenn ich die Ukraine angucke, die haben sich für die Freiheit entschieden. Und sie zahlen einen fürchterlichen Preis dafür. Mein Eindruck ist, Polen, Ungarn, Italiener, sie entscheiden sich bei jeder Wahl für die Sicherheit. Und sie verlieren Stück für Stück die Freiheit. Und gerade der Kontrast macht es deutlich. Und wir Deutsche? Was wählen wir? Blöde Frage. Wir haben noch nie die Freiheit gewählt. Für uns ist Freiheit doch nur Tempo 180 auf der A8 beim Pforzheim im Stau, oder? Mehr Freiheit kennen wir eigentlich nicht. Sicherheit, bloß alles sicher, sicher, sicher. Und so haben wir uns Gott gebastelt. Gott, der uns Sicherheit garantiert. Aber ist das der Gott, den die Bibel uns zeigt? Wirklich? Bedenken sind angebracht. Ich fange einfach mal an. Okay? Und Israel lagerte sich dort in der Wüste gegenüber dem Berg. Wir sind wieder bei Mose, wie letzte Woche, Janis schon. Wir haben uns parallel so vorbereitet und wir haben einfach die gleichen Texte gefunden. Ich glaube, dass Gott uns was sagen will. Und wir starten hier mit Mose in der Wüste. Und der Hintergrund, als Mose sich da in der Wüste gegenüber dem Berg lagert, Israel war 400 Jahre in Ägypten in Sklaverei. Mose hat es mal versucht, ging fürchterlich schief, dann war er persönlich 40 Jahre in der Wüste verschwunden, bis Gott ihn dort mit dem brennenden Dornbusch wieder wachgerüttelt hat. Mose lässt sich bewegen, geht zurück nach Ägypten und versucht da was und irgendwie, es gibt nur Chaos. Und Gott muss eingreifen, 10 fürchterliche Plage, bis am Ende Israel nur durch ein bisschen Blut am Türpfosten gerettet wird. Und alle anderen Häuser stirbt der Erstgeborene. Mose führt das Volk aus dem Land durch das Schilfmeer raus in die Wüste. Und dort in der Wüste eigentlich soll der Höhepunkt sein. Israel soll Gott begegnen. Das ist der Hintergrund, das ist der Punkt, wo wir jetzt hier mit diesem Text sind. Sie lagern sich dort in der Wüste gegenüber dem Berg. Und jetzt kommt das Wesentliche. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berg zu und sprach, so sollst du sagen zum Haus Jakob und den Israeliten verkündigen. Jetzt kommt Doppelpunkt. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Gerettet durch die ganze Plage, gerettet durch Schilfmeer und so weiter. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du zu den Israeliten sagen sollst. Und dann kommt Mose, ruft die Älteste und gibt es weiter. Das sind Worte, die gefallen uns. Große Verheißung, mein Volk. Ihr sollt ein Volk von Priester sein. Das sind die gleichen Worte übrigens, wie im Petrusbrief stehen. Gell? Königliches Priestertum sind wir. Damals schon hat Gott genau diesen Plan gehabt. Ganz Israel soll ein Volk von Priestern sein. Wir sehen es gleich, ist nichts draus geworden. Die Verheißung hat sich nicht erfüllt. Aber noch was ganz Wesentliches, was hier steht. ein bisschen verschlüsselt. Werdet ihr meiner Stimme gehorchen? Das ist eine typische Wenn-Dann-Formulierung. Wenn ihr meinen Bund haltet, dann werdet ihr mein Volk sein, mein Volk von Priestern. Ja, wenn, dann. Ihr könnt mal durchs Alte Testament gehen, wie oft dort wenn, dann steht. Immer wieder sagt Gott, wenn, dann. Das sind so die typischen Bundesformulierungen. Wenn Gott aus der Position des Stärkeren mit dem Schwächeren einen Bund schließt, dann bedingt er den, dann schließt er einen Bund unter Bedingung. Wenn, dann. Wenn ihr mir gehorcht, dann gehört euch das Land. Hat Netanjahu nie verstanden. Wenn, dann. Wenn ihr mir gehorcht, dann seid ihr mein Volk, meine Priester. Wenn, dann. Ist euch schon aufgefallen, dass wir das rumdrehen, dass wir immer wenn, dann sagen? Wenn wir Gott mit wenn, dann definieren, dann ist das Anmaßung pur. Weil wir sind aus der niedrigen Position. Wenn wir wenn, dann sagen, machen wir Gott klein. Wenn Gott wenn, dann sagt, dann macht er uns groß und schließt einen Bund mit uns. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, ganz wesentlich. Gott will hier einen Bund schließen, wenn, dann. Okay? Machen wir weiter. Als nun der dritte Tag kam, ist das richtig? Nee, hier. Und der Herr sprach zu Mose, wir sind immer noch Kapitel 19. Siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass dies Volk es höre, wenn ich mit dir rede und dir für immer glaube. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volkes, dass sie gesagt haben, ja, wir wollen dir gehorchen. Und der Herr sprach zu Mose, geh hin zum Volk, heilige sie heute und morgen, dass ihre Kleider waschen und bereit sind für den dritten Tag. Und am dritten Tag wird der Herr vor allem Volk herabfahren auf den Berg Sinai und zieh eine Grenze um das Volk und sprich zu ihnen, hütet euch, auf den Berg zu steigen oder seinen Fuß auch nur anzurühren, denn wer den Berg anrührt, der soll des Todes sterben. Wenn Gott auf den Berg kommt, wird der Berg tödlich. Keine Hand soll ihn anrühren, sondern er soll gesteinigt oder erschossen werden. Tier oder Mensch, ganz egal. Sie sollen nicht leben bleiben. Wenn aber das Widderhorn lange tönen wird, dann soll man auf den Berg steigen. Gott definiert Grenze. Das Wichtigste ist, er sagt, zieht eine Grenze ums Volk. Wir ziehen die Grenze gern um Gott. Gott zieht eine Grenze ums Volk und er sagt, hier ist ein Schutzraum. Eine Zeit lang ist der Berg für euch tödlich, weil seine Gegenwart dort ist. Und erst wenn Gott die Tür aufmacht, dann, und dann soll das Volk auf den Berg steigen. Ja, wieder, so wie er alle zu Priester machen will er hier alle zu sich auf den Berg rufen, aber bitte zu seinen Bedingungen und zu seinem Zeitpunkt. Und es geht weiter. Als nun der dritte Tag kam und es Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berg und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Jetzt geht's richtig ab, wenn Gott kommt. Übrigens, diese Posaune, die wird auch im Korintherbrief nochmal erwähnt, wenn Jesus wiederkommt. Ja, von wegen heimlicher Entrückung. Wenn Gott kommt, es lärmt, das kriegt jeder mit. Und hier kommt Gott, er kommt zu seinem Volk und es wird fürchterlich. Der ganze Berg aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen. Und der ganze Berg bebte sehr. Kein Urlaub. Und der Posaunenton wurde immer stärker. Und Mose redete und Gott antwortete ihm laut. Mose wohlgemerkt ist noch unter. Als nun der Herr niedergekommen war auf den Berg Sinai, oben auf seinen Gipfel, rief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Mose, mindestens 80 Jahre alt, klettert auf den Berg. Am Ende von der Geschichte gibt es einen Trampelpfad. Mose war so oft da oben, Allein, was wir aus dem Text lesen können, mindestens 8 Mal, vermutlich noch mehr. Immer wieder muss der alte Mann da hoch und wieder runter und wieder hoch und wieder runter. Weil Gott ist auf dem Berg und Gott ruft. Und Gott hat hier sehr, sehr deutlich immer wieder gewarnt. Ich bin tödlich. Lesen wir weiter. Ein paar Verse weiter sprach der Herr zu ihm, steig hinab und warne das Volk, dass sie nicht durchbrechen zum Herrn, ihn zu sehen und viele von ihnen sterben. Auch die Priester, die sonst dem Herrn nahen dürfen, sollen sich heiligen, dass der Herr nicht zwischen sie dreinfahre. Dreinfahre ist schön umschrieben, dass sie sterbe. Mose aber sprach zum Herrn, das Volk kann gar nicht auf den Berg steigen, denn du hast uns gewarnt und gesagt, zieh eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Ist schon klar, Mose will nicht schon wieder runter. Das ist ein weiter Weg, der Mann ist 80. Ja, die wissen das schon. Und der Herr sprach zu ihm, geh hinab, steig hinab und komm wieder herauf. Du und Aaron mit dir, aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, dass sie hinaufsteigen zu dem Herrn, damit er nicht zwischen sie dreinfahre. Okay, was bleibt übrig? Mose geht. Ja, der Gedanke ist, Gott sagt, dass sie nicht durchbrechen. Er geht davon aus, dass die zu ihm hinwollen, dass die gar nichts halten kann. So eine Schnur hält die nicht, wenn die wollen. Also, Gott vertut sich da gewaltig. So, und dann kommt Kapitel 20. Ja, wir sind hier Kapitel 20, Vers 18. Was steht in Kapitel 20, Vers 1 bis 17? Er kommt. Natürlich die 10 Gebote. Und zwar gehen die 10 Gebote wirklich bis Vers 17. Das ist so ein Einschub. Das Erste, was Mose auf dem Berg bekommt, sind die 10 Gebote. Nicht die Tafeln. Die kriegt er später. Zunächst spricht Gott zu ihm nur die 10 Gebote und schickt ihn wieder runter. Und Mose kommt mündlich mit dem Gebot Gottes, mit dem Kernstück dessen, was Gott dem Volk sagen will. Und er kommt runter. Also, versteht er, randvoll mit Gottes gutem Gebot. Und wie reagieren die Menschen unter? Und alles Volk sah den Donner und die Blitze und den Ton der Posaune und den Berg rauchen. Als sie aber solche sahen, brachen sie durch. Nein, flohen sie und blieben in der Ferne stehen. Die Leute haben nackte Panik. Ehrlich. Verständlich, oder? Und sie sprachen zu Mose, rede du mit uns, wir wollen hören. Aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben. Das ist die erste Pastorenwahl in der Geschichte. Mach du. Gott will sie alle zu sich rufen, alle sollen Priester sein, alle sollen auf seinen Befehl hin zu ihm kommen. Und sie sagen, mach du. Delegiere. Gott ist mir zu riskant. Sie delegiere es an Mose. Das ist vielleicht der tragischste Punkt in der ganzen Mose-Geschichte. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch doch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, damit ihr vor Augen habt, wie ihr zu fürchten seid und ihr nicht sündigt. Er sagt, Leute, versteht ihr es denn nicht? Das ganze Drama ist doch dazu da, um euch im Herz zu erschüttern, dass ihr versteht, was Heiligkeit heißt und die Sünde lasst. Und sie haben Angst und verkriechen sich. So stand das Volk von ferne, aber Mose nahte sich dem Dunkel, in dem Gott war. Sie verstehen es nicht. Sie bleiben fern. Wo Gott doch jetzt die Tür aufmachen wollte, dass sie alle auf den Berg kommen sollen. Sie haben so viel Angst vor Gott, sie verstehen es nicht. Wir lesen jetzt einfach viel, okay? Die Geschichte spreche eigentlich für sich. Ein paar Kapitel weiter, dazwischen hat Gott einiges zu Mose gesagt. Jetzt kommt eigentlich der Bundesschluss. Da nahm Mose das Blut, er hat Opfer gebracht, als wird der Bund besiegelt, und besprengte das Volk damit und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat. aufgrund all dieser Worte. Eigentlich genau das Gleiche, was wir am Abendmahl feiern, das Blut des Bundes. Und dann stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf. 70 statt alle. Und sie sahen Gott, den Gott Israels, und unter seinen Füßen weiß wie eine Fläche von Saphir und wie der Himmel, wenn er klar ist. Sie sehen etwas von Gottes Glanz, das sie es gar nicht beschreiben können. Und er sah nicht aus wie die Edlen der Israeliten. Und als sie Gott geschaut hatten, aßen und tranken sie. Spürte die Erleichterung. Gott erlebt und überlebt. Das ist uns fern, so zu denken. Aber sie merken, Gott ist wirklich tödlich für uns. Und dann, was machen sie vor Gott? Picknick. Esse und trinke. Versteht ihr, Esse und trinke kriegt hier eine ganz neue Bedeutung. Das ist einfach Erleichterung. Normal sein. Ganz normal vor Gott sein. Friedlich sein. Sie müssen sich nicht rüsten, sie müssen keine Angst mehr haben. Sie dürfen ganz entspannt essen und trinken vor Gott. So harmlos ist er in dem Moment zu ihnen, weil sie unter dem Blut des Bundes sind. Es geht weiter. Mose ist wieder mal da oben. Da nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Und er rief Mose am 7. Tag aus der Wolke. Mose klettert da hoch und dann ist da oben 6 Tage Chaos. Dunkel, Feuer, Lärm. Und Mose sitzt da irgendwo auf dem Stein und wartet. Und wartet und wartet und wartet. 6 Tage lang. Wir bilden uns ein, wenn wir eine halbe Stunde gebetet haben, muss Gott zu uns sprechen. Ja, und Mose, 6 Tage sitzt er einfach da oben in dem Chaos und im Dunkel und muss warten, bis der Feuervorhang aufgeht. Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Israeliten. Die unten, die sehen da oben nur Erdbeben und Feuer, 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 Feuer. Und der Trottel Mose marschiert da mit rein. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte. Und keiner weiß, was mit ihm passiert ist. Auch er wusste das nicht. Und was passiert dann dort auf dem Berg in den 40 Tagen? Wir wissen nicht. Hat Mose in den 40 Tagen nicht geschlafen? Hat er was gegessen? Hat er gefastet? Das ist doch sowas von egal. Wir wissen nur eins, er hat Gott gesehen. Und er hat die Erlösung gesehen. Weil genau die Kapitel, die jetzt kommen, beschreiben die Stiftshütte, die Mose bauen soll. Dieses Haus, dieses Zelt, das Modell ist, das Gott Mose zeigt, wie er die Menschheit erlösen will. Pass auf, Mose, da ist ein Vorhang. Keine Wand, nur ein dünner Vorhang. Das Heilige ist nur geschieden durch einen weißen Stoff. Und du kannst nur durch die eine Tür rein. Jesus ist die Tür. Und das Erste ist, du musst an den großen Altar und du musst ein Opfer bringen. Und dann kommt das, die Reinigung und dann kommt das Zelt und dann erklärt Gott ihm 40 Tage lang, wie Erlösung funktioniert. Das müssen wir uns mal in Ruhe angucken, die Stiftshütte. Das Modell, wie Gott die Welt erlösen will. Und Mose steht da oben und er sieht die Erlösung. Und was passiert unten in der Zeit? Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder vom Berg herabkam. Klar, da oben brennt's, der Kerl ist mit ins Feuer gelaufen. Wer weiß, was da passiert? Man kann es sich ja ausrechnen. He? Mose und Feuer, weg. Weg ist er. Da sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm, auf Aaron, mach uns Götter, die vor uns hergehen. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Verstanden haben Sie wie viel? Mose hat sie nicht geführt, Gott hat sie geführt. Sie haben gar nichts verstanden. Aaron sprach zu ihnen, reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Ein bisschen wehtun muss schon. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Später, als Mose dann wiederkommt und Aaron anscheißt, was hast du da getan? Sagt Aaron, ich habe nur das Gold ins Feuer geworfen, da ist ein Kalb draus geworden. Bleigieße, so ein Quatsch. Das ist nicht von allein passiert. Und dann nahm sie von ihren Händen und formte das Gold und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das sind deine Götter Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Ein kleines goldenes Vieh ist plötzlich der mächtige Gott. Janis hat es letzten Sonntag gesagt. Und sie nennen dieses goldene Kalb mit dem Namen Yahweh. Sie geben ihm den großen Namen. Aber es ist doch nur ein kleines Metallteil. Aber wir geben ihm den Namen Gott. Was machen sie? Sie basteln sich ihren Gott nach ihrer Vorstellung. Das ist der Gott, den wir so gut kennen, der Wenn-Dann-Gott, dem wir die Bedingungen stellen. Wenn wir Lobpreis machen, dann freut sich Gott und spricht zu uns. Wenn wir mehr beten, dann hört Gott uns. Wenn wir nur genug glauben, dann heilt Gott uns. Das ist dieser Wenn-Dann-Gott. Aber wie ist der Gott, vor dem Mose steht? Unberechenbar und fürchterlich. Wir geben dem kleinen Wenn-Dann den Namen Gottes, aber das ist nicht Gott. Das ist ein Bild unserer Vorstellung. Da stehen sie unten, um Aaron rum, haben ihr kleines, harmloses, goldenes Kalb und freuen sich, ihr harmloser, handhabbarer Gott. Und der Einzige, der Gott wirklich erlebt, ist wo? Irgendwo da oben im Feuer. Und wir, was ist unser Gott? Der kleine, harmlose, berechenbare? Oder der große im Feuer? Es geht weiter. Mose kommt runter, es gibt genug Stress. Und dann baut Mose dieses Modell, das er im Himmel gesehen hat, und er stellt das Zelt auf. Mose aber nahm das Zelt und schlug es draußen auf, fern vom Lager, und nannte die Stiftshütte. Und wer den Herrn befragen wollte, musste hinausgehen zur Stiftshütte, vor das Lager. Und wenn Mose hinausging zum Zelt, so stand alles Volk auf, und jeder trat in seines Zeltes Tür und sah ihm nach, bis er ins Zelt hineinging. Und wenn Mose ins Zelt hineinging, kam die Wolkensäule nieder und stand am Eingang des Zeltes und der Herr redete mit Mose. Gott kommt von seinem Berg runter in dieses Zelt. Und alles Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und sie standen auf und neigten sich in jeder in seines Zeltes Tür. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dort oben auf dem Berg sind die zwei sich nahe gekommen, Gott und Mose. Sie sind Freunde geworden, im Risiko, im vollen Risiko. Und glaubt nicht, dass Mose da furchtlos war, war er nicht. Als Mose vom Dornbusch kommt, Gott muss ihn ja ziemlich überzeugen, da macht er sich auf nach Ägypten und unterwegs in der Herberge passiert was? Gott kommt und will ihn umbringen. Gott kommt und will Mose umbringen. Jakob, als Jakob zurückkommt nach vielen Jahren und sich mit seinem Bruder versöhnen will, was passiert? Unterwegs aus dem Busch kommt Gott gesprungen und er wirkt ihn. Und Jakob kämpft eine ganze Nacht um sein Leben mit Gott. Dieser Gott ist nicht berechenbar und er ist nicht harmlos. Und Mose weiß das nur zu gut. Gott hat schon einen Mordanschlag auf ihn verübt. Und trotzdem ist Mose mit diesem Gott Freund geworden. Und wie reagiert Mose? Nach all dem, nach dem ganzen Chaos, in dem er tagelang war, wochenlang, er sagt, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Er hat Feuerwand gesehen, Erdbeben, Rauch, Posaune gehört. Er hat den ganzen Trubel mitgekriegt. Und was sagt er? Gott, das war's doch noch gar nicht. Das war doch nur das Drumherum. Aber jetzt lass mich deine wirkliche Herrlichkeit sehen. Er hat verstanden, dass das ganze beeindruckende Schauspiel, der Berg im Feuer, nur Staffage war. Das war nicht die Herrlichkeit Gottes. Er will mehr von Gott. Erinnert euch, was Janis letzten Sonntag gesagt hat? Der ganze Schrecke, der auf dich fällt, wenn du Gott begegnest, der führt wohin? Mehr, mehr von diesem Gott. Und genauso reagiert Mose. Er will mehr von diesem Gott. Und Gott sagt, oh ja, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen. Nur ein Teil seiner Persönlichkeit. Und ich will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Und der Name des Herrn heißt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich nicht mich. Aber wessen er sich erbarmt, das definiert Gott. Kein Wenn, Dann von meiner Seite. Wenn ich so anständig bin, wenn ich so viel Bibel lese, wenn ich so treu bin, dann. Nein, wem Gott sich erbarmen will, dessen erbarmt er sich. Er definiert. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Auch mein Freund Mose nicht. Und er sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Und wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Und dann will ich meine Hand wegnehmen und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kannst du nicht sehen. Nicht mal der Freund Gottes. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wieso überlebt Mose in der Felskluft, wenn Gott vorübergeht? Schaut, die Felskluft, sie spricht von Jesus. Paulus sagt das im Korintherbrief. Da sagt er, ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren, alle durch das Meer hindurchgegangen sind, die Reise in Israel, und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden, und alle dieselbe geistliche Speise aßen, das Manna, und alle denselben geistlichen Trank tranken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Paulus sagt, in der ganzen Mose-Geschichte ist immer wieder ein Fels. Der Fels, den Mose schlug, das Wasser kam. Der Fels, auf dem er Gott begegnet. Und der Fels, der hier eine Spalte hat, in die Mose sich retten kann. Und dieser Fels ist wer? Immer Jesus. Mose überlebt die Gegenwart Gottes, weil er in Jesus geborgen wird, im Bild, im Fels. Und wie überleben wir die Gegenwart Gottes? Indem wir uns weit, weit fernhalten, das ist sicherer. Oder indem wir in Jesus sind, es gibt keine andere Möglichkeit. Schaut, es ist ein großer Unterschied zwischen damals und heute, zwischen Mose und uns. Nämlich, wir dürfen in Jesus kommen. Der Fels ist gespalten, wir dürfen uns in Jesus bergen. Und in Jesus sind wir vor diesem fürchterlichen Gott sicher. Aber nur in Jesus, nicht in meiner Herrlichkeit. Es hat sich nicht viel geändert. Hebräer 12 zählt hier auf. Ihr seid nicht gekommen zu etwas, was man anrühren kann. Und dann spricht er von dem Berg im Chaos und. Sondern, sagt er, ihr seid gekommen zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und so weiter. Und der große Unterschied ist nicht, dass Gott damals fürchterlich war und heute gnädig, sondern, schau den letzten Vers, auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott hat sich nicht geändert. Was sich geändert hat, ist allein meine Position, weil ich jetzt in Jesus bin, weil ich jetzt Kind Gottes sein darf. Das allein rettet uns vor diesem fürchterlichen Gott. Und das gibt uns die Möglichkeit, zu ihm nahe zu kommen. Und ansonsten ist der ganze Unterschied, dass bei Mose die Dinge greifbar sinnlich waren und wir heute im Glauben leben. Das sagt der Hebräer ganz deutlich. Und dann kommt noch eines. Als nun Mose vom Sinai herabstieg, Da hatte er zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand. Die zweite Tafel, die er selbst dazu zugehauen hat. Und er wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und alle Israeliten sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich ihm zu nahen. Jetzt haben sie sogar vor Mose Angst. Da rief sie Mose und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Und dann, als er mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Mose kommt aus der Gegenwart Gottes und er leuchtet. Und immer wenn er reingeht zu Gott, nimmt er die Decke ab, und wenn er rauskommt, muss er die Decke wieder auflegen. Er leuchtet. Kennt ihr den? Das ist Michelangelos Mose. Überlebensgroß in einer kleinen Kirche in Rom. Er ist prächtig, oder? Reine Muskelmasse. Michelangelo kennt nur Körper, er kennt keine Beziehung zu Gott. Aber schaut das Interessanteste, dieser Mose hat Hörner. Seht ihr das? Es ist nicht ganz klar, wo es herkommt. Ist es ein Übersetzungsfehler, also im Hebräischen, oder war es einfach ein Schreibfehler? Im Endeffekt war Mose jedenfalls nicht der Coronatus, der mit dem Glanz der Corona, sondern der Coronatus, der mit den Hörnern. Und die Leute haben das geglaubt, Michelangelo hat ihn mit Hörner dargestellt. Wisst ihr, für die, die nur im Lager bei Aaron bleiben, ist doch vollkommen egal, ob Mose Hörner oder leuchtendes Gesicht hat. Es ist so weit weg. Aber für Mose, und wer nur mal einen Blick in den Himmel getan hat, der weiß, das ist Quatsch. Hörner. Mose strahlt, weil er Gottes Herrlichkeit gesehen hat. So von hinten, so ein klein bisschen. Und das verändert ihn. Wie sieht es mit uns aus? Wo zieht es uns hin? Schaut, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Es gibt Aaron im Lager und Mose auf dem Berg. Es gibt keine Möglichkeit dazwischen. Es gibt kein mal da, mal dort. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Und es ist nicht so eine Frage der Entscheidung, sondern es ist eine Frage, was reagiert in mir? Wo zieht es mich hin? Bei Aaron war die Sicherheit, der berechenbare Gott, wenn dann, der kleine, handhabbare Gott. Bei Mose war es volle Risiko, der unberechenbare Gott. Im Endeffekt, Mose hatte kein schönes Leben, oder? Erste 40 Jahre hat es ihn zerrissen, die zweite 40 Jahre war er frustriert in der Wüste und die dritte 40 Jahre hat er nur Stress gehabt in der Wüste. Mose hatte kein schönes Leben, aber er hat die Erlösung gesehen. Aaron war der nachher der Hohepriester war in der bunten Kleider mit 12 Edelsteine auf der Brust. Aaron drückt in seiner ganzen Uniform Gott aus, aber sein Gesicht hat nie geleuchtet. Mose ist nichts. Ein alter, buckeliger Mann, der, ich weiß nicht, wie oft auf dem Berg war, aber sein Gesicht hat geleuchtet. Wo zieht es uns hin? Wo entscheiden wir uns, wollen wir sein? In der Sicherheit oder im Risiko bei Gott, in der Freiheit? Bei Gott ist eine Freiheit, aber nur bei Gott. Nur Mose war wirklich frei. Und nur bei Mose können wir Freiheit erleben. Freiheit von Sünde zum Beispiel fordert aber ein ganzes Leben. Freiheit von der Meinung der anderen. Aber dann sind wir wie Mose außerhalb vom Lager. Freiheit, Gott zu begegnen, Gott zu dienen. Es gibt nur entweder Sicherheit oder Freiheit. Entweder sind wir bei Aaron oder bei Mose. Was spricht uns mehr an?